Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Am Nachmittag schüttelte Charles III. Hände von Menschen, die am Buckingham-Palast Blumen niedergelegt hatten und ihn, den neuen König, sehen wollten. Wie modern kann er als Monarch eigentlich sein, fragen wir eine Historikerin. In Hamburg inszeniert Robert Wilson sein Stück Age 100 Seconds to Midnight. Jean-Michel Basquiat war eine schillernde Ausnahmeerscheinung im New York der 80er Jahre und der erste schwarze Künstler von Weltrang. 35 Jahre nach Basquiats Tod gibt es jetzt in Wien eine große Retrospektive. London Bridge is down. Das war das gestern gesprochene geheime Codewort, das allen Eingeweihten klar signalisierte, die Queen ist gestorben. Und weil sie auf Schloss Balmoral starb und das Einhorn das Wappentier Schottlands ist, kam der Plan Operation Unicorn zum Einsatz. Jeder Schritt bis zur Beisetzung am 19. September ist geregelt. Vor den Toren des Buckingham Palace warteten heute viele Briten auf den Sohn der Queen, seit gestern König und Oberhaupt des Commonwealths. Christine Heuer, unsere Korrespondentin in Großbritannien, schildert den ersten Tag nach der für viele so bestürzenden Nachricht.
Charles III. Erste Amtshandlung als König ist eine Ansprache an die Nation. Gleich nach seiner Ankunft im Buckingham Palace hatte sie aufgenommen. Ausgestrahlt wird sie zu Beginn eines vom Fernsehen übertragenen Gedenkgottesdienstes in der St. Paul's Cathedral. Der neue König würdigt seine verstorbene Mutter, ihr Pflichtbewusstsein, ihre Hingabe als Souverän. Mit 21 hatte sie geschworen, den Briten und allen im Empire zu dienen. Ein Schwur, den der 73-jährige neue Regent jetzt für alle im Königreich und dem Commonwealth erneuert.
I too now solemnly pledge myself to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live, whatever may be your background or belief.
Wo immer Sie leben, was immer Ihr Hintergrund ist oder woran Sie glauben, ich werde mich bemühen, Ihnen mit Loyalität, Respekt und Liebe zu dienen.
I shall endeavor to serve you with loyalty, respect and love.
Fast liebevoll hatten Bürgerinnen und Bürger Charles III. Zuvor am Buckingham Palace empfangen. Charles, Charles-Rufe erklangen, einige sangen das noch ungewohnte God Save the King. Der König lief die Menschenreihe ab, schüttelte alle Hände, bedankte sich für Beileidsbekundungen und lächelte viel. Das Königreich befindet sich im Übergang. Der Blick der Briten richtet sich bereits nach vorn und dann doch immer wieder zurück auf das Leben der Queen. »96 Salutschüsse, einer für jedes Lebensjahr Elisabeths, werden abgefeuert. Dann werden überall im Land die Kirchenglocken geläutet. In Liverpool, in Newport oder in einer kleinen Dorfkirche irgendwo auf dem englischen Land. Vor Buckingham Palace werden derweil viele Tränen vergossen.«
As a mother, a grandmother, and a great-grandmother.
Just to be here and to see everyone come together, just very moving. I just felt today I had to be here.
Elisabeths Tod ist eine historische Zäsur. Auch deshalb kommen so viele und legen Blumen nieder am Zaun von Buckingham Palace. In einem anderen Palast, dem von Westminster, tritt derweil das Parlament zusammen, um die Queen zu würdigen. Und für diesen einen Tag zumindest sind sie in Trauer vereint. Über alle Parteigrenzen und so manches persönliche Zerwürfnis hinweg. Die frühere Premierministerin Theresa May bringt den Saal mit Anekdoten über die Queen zum Lachen. Genauso kurz darauf der Mann, der sie stürzte, nun auch ein Ex-Premier, Boris Johnson, redet erstmals wieder von den Hinterbänken. Er erinnert an den berühmten Fake-Clip, in dem die Königin, James Bond an ihrer Seite, am Fallschirm zur Eröffnung der Olympischen Spiele landet. Ich erinnere mich an ihre unschuldige Freude, als ich ihr erzählte, ein befreundeter Staatschef habe tatsächlich geglaubt, dass sie im pinkfarbenen Kleid am Fallschirm aus einem Hubschrauber ins Stadion gesprungen sei.
Seemed actually to believe that she had jumped out of a helicopter. in a pink dress and parachuted into the stadium.
Es wird gelacht in der Erinnerung an die Queen und es wird geweint. Auch König Charles' Stimme klingt unsicher, als er in seiner Ansprache privat wird.
To my darling Mama, as you begin your last great journey.
Während du deine letzte große Reise antrittst, möchte ich nur eines sagen. Dankeschön. Mögen Engelscharen dich zur Ruhe singen.
To join my dear late Papa, I want simply to say this. Thank you. May flights of angels sing thee to thy rest.
Es ist ein Shakespeare-Zitat in einem sehr besonderen Augenblick der britischen Geschichte.
Monika Wienfort lehrt Geschichte in Potsdam. Sie hat am Abend die Rede des neuen englischen Königs gehört. Und kurz nach der Übertragung haben wir über einzelne seine Aussagen, die vielleicht doch erkennen lassen, wie Charles III. Seine Regentschaft prägen möchte, gesprochen. Guten Abend, Frau Wienfort.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Es war ja vielleicht erwartbar, dass der neue König die Verdienste von Queen Elizabeth loben würde. Er hat mal von ihr als der Königin und mal von der Mutter gesprochen, ihre Liebe für die Familie und ihre Hingabe an das Vereinte Königreich und das Commonwealth betont. Den Schwur, ihrem Volk ein Leben lang zu dienen, wie Charles Mutter das bei ihrer ikonischen Rede von 1947 an ihrem 21. Geburtstag getan hat, den konnte er eigentlich nur wiederholen, oder?
Ja, das konnte er nicht anders lösen. Er musste auf dieses Motiv eingehen, weil es, wie Sie sagen, solch eine ikonische Bedeutung gehabt hat, so populär geworden ist, auch durch die ganzen Jahrzehnte ihrer Regierung immer wieder gezeigt worden ist bei jedem Jubiläum, sodass er gar nicht anders konnte, als sich darauf berufen und sich natürlich in diese Tradition zu stellen. Die Funktion der Monarchie ist ja zunächst mal Tradition zu geben, zu bewahren und weiterzugeben. Und von daher war das sicher sehr erwartbar, dass er sich auf dieses Versprechen beziehen würde.
Mit dem Tod der Monarchin bildet sich jetzt eine neue königliche Familie. Wie hat Charles das erklärt?
Ja, er hat einige Mitglieder besonders hervorgehoben und er hat die Mitglieder hervorgehoben, die seine königliche Familie nun darstellen, nämlich vor allen Dingen seine Frau Camilla, die an seiner Seite als Queen Consort, auch das war ja mal umstritten, ob sie wirklich Gemahlin des Königs im Titel sein würde. Also er hat sich auf Camilla bezogen und auf seine Söhne und deren Ehefrauen. Auch da ja mit dem kleinen Unterschied für William, die Hervorhebung nun als neuer Prince of Wales, auch das war sicher erwartbar. Der Thronfolger trägt diesen Titel auch schon traditionell. Und auch Harry zu nennen, es ist ja kein Geheimnis für alle Zuhörenden gewesen, dass es da sicherlich eher Dissonanz in den letzten Monaten gegeben hat. Aber es war sicher klug, da nochmal zu sagen, das ist auch mein Sohn. Meghan ist die Frau meines Sohnes. Aber dann hat er ja auch direkt hinzugefügt, die beiden bauen ihr Leben anderswo auf in den Vereinigten Staaten und gehören also nicht zu dem, wie soll man sagen, arbeitenden Teil der Royal Family der Zukunft. Also man hat gesehen, das ist die neue Kerngruppe, die sich um Charles bildet.
Bevor wir sehen, wo er sich vielleicht doch engagieren wird, hat er ja gesagt, was er nicht mehr tun kann, jedenfalls nicht in bisherigem Umfang. Er wird von seinen Wohltätigkeitspflichten zurücktreten. Erbt William dann diese Aufgaben vielleicht automatisch?
Also ich denke mal, er hat nicht gemeint, dass er von all seinen Wohltätigkeitsverpflichtungen zurücktritt. Das hat ja auch die Queen nicht getan. Sie hat auch weiter viele Wohltätigkeitsengagements übernommen. Aber selbstverständlich mit den politischen Aufgaben des Monarchen wird der Zeitspielraum für manche Charities sicher weniger. Aber man muss ja immer sehen, jede Monarchie wird zeitaktuelle Anliegen verfolgen. fördern. Wenn Sie so wollen, ist das der Modernitätsaspekt. Die Tradition ist, dass die Monarchie überhaupt existiert. Die Zeitgemäßheit, die Modernität zeigt sich in den Anliegen. Ob nun die sozialen Probleme in den Mittelpunkt gerückt werden. Zuletzt ja vor allen Dingen Menschen mit Behinderungen wurden in der königlichen Familie besonders beachtet. Denken Sie an Diana, die sich sehr öffentlichkeitswirksam gegen den Einsatz von Landminen im Krieg eingesetzt hat. Also da ist immer dieser Modernitätsspielraum, den kann auch Charles nutzen oder er kann ihn nutzen lassen durch die Mitglieder seiner Familie. Das können auch William oder andere Mitglieder der Familie tun.
Ich habe gestern in einem der Interviews, die in den Medien gesendet wurden, die Hoffnung gehört, Charles könne ein grüner Monarch werden. Das wäre doch sehr zeitgemäß und darauf hinzuwirken, dass Klimaschutzvereinbarungen umgesetzt wären, wäre unbedingt gut.
Das wäre sicherer positiv, klingt aber mit Verlaub nach einer sehr deutschen Formulierung. In Großbritannien glaube ich nicht, dass man mit einer grünen Programmatik, mit diesem Wort, so viel anfangen könnte. Man würde aber natürlich nichts dagegen haben, wenn sich der Monarch mit den drängenden Problemen der Zeit beschäftigt. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Klimawandel eines der drängendsten Probleme unserer Zeit ist, dann ist das auch sicher ganz nachvollziehbar, wenn die königliche Familie ihr Engagement da erweitert.
Wenn nach einer 70-jährigen Regentschaft ein anderes Familienmitglied die Krone aufsetzt, dann denkt man ja, dass die Monarchie sich verändern und sie moderner werden könnte. Ist das auch so eine deutsche Vorstellung, wie Sie eben gesagt haben? Also ist das berechtigt oder illusorisch oder naiv?
Also an manchen Punkten könnte man das sicher erwarten. In vielen europäischen Monarchien konnte man in den letzten Jahrzehnten einen Trend beobachten. Ja, sagen wir mal, weniger Prunk, schlichter, alles etwas kleiner, etwas bescheidener. Für die skandinavischen Monarchien etwa kann man das sehen. Aber also in diesem Fall würde ich denken, das ist nicht der britische Weg. Und das ist nicht nur der britische Weg, weil die Tradition Großbritanniens einen, ja, wenn man so will, repräsentativeren Formenkatalog kennt, sondern einfach auch, weil die Öffentlichkeit, und das ist, glaube ich, auch nicht nur die britische Öffentlichkeit, sondern das ist die europäische und auch die Weltöffentlichkeit, von Großbritannien etwas, ja, prunkvolles, repräsentatives durchaus erwarten. Ich glaube, der französische Präsident hat gesagt zu den Briten in seiner Kondolenzansprache, sie sprechen von der Queen als ihrer Königin, our Queen. Aber wir sagen the Queen. Und das ist, glaube ich, eine globale Figur und eine globale Monarchie in diesem Kontext. Und deshalb denke ich mal, diese Form von Bescheidenheit wird es aus Großbritannien vielleicht dann doch nicht geben.
Morgen werden Herolde im ganzen Land proklamieren, dass Charles der neue König ist. Das ist vielleicht auch nur eines von vielen Ritualen, die Briten lieben. Weiß man denn schon, wann der neue König gekrönt wird?
Also offen gestanden habe ich noch nicht mal definitiv bestätigt gehört, dass es überhaupt eine Krönung geben wird. Wie gesagt, verfassungsrechtlich ist das nicht erforderlich. Auch da kann man wieder erwarten, Großbritannien wird der Welt das Schauspiel nicht verweigern, das sie so gerne sehen würde. Also gibt es vielleicht eine Krönung, aber das kann sicher noch eine gute Weile dauern.
Seit dem Moment des Todes seiner Mutter ist Charles III. König und Oberhaupt des Commonwealths. Über seine erste öffentliche Ansprache habe ich mit Monika Wienfort gesprochen, Geschichtsprofessorin an der Universität Potsdam. Vielen Dank.
Gerne.
Letztes Jahr im Oktober ist der türkisch-deutsche Autor Dogan Akanli mit nur 64 Jahren gestorben. Unter den Texten, die er hinterlassen hat und die nun posthum aufgeführt werden, zählt das Auftragswerk Medea 38 Stimmen. Akanli greift darin Christa Wolfs Deutung der Medea-Figur auf. Wolf sah in ihr ein Opfer von männlicher Macht und Fremdenhass. Für die Bürger von Kolchis war die zugezogene Frau des Jason ein idealer Sündenbock. Akanli zieht aber auch Euripides und Seneca heran, um den Medea-Stoff zu deuten. Heute Abend fand am Theater Bonn die Uraufführung statt.
Ich bin Medda und ich kann die Zeiten, Orte und Geschichten auseinanderziehen wie eine Ziehharmonika. Dann ist es sehr weit von einem Ende zum anderen. Ich kann sie aber auch ineinander verbergen, wie die russischen Puppen. Dann sind sich die Wände der Zeiten ganz nah. Menschen aus früheren Jahrhunderten hören unser Grammophon plärren und wir sehen sie bei ihren Liedern. Durch die Wände der Zeiten hindurch.
Ein Mann spricht die Medea, ein Ausschnitt aus dem Stück Medea 38, Stimmen. Björn Heyer war in der Premiere. Herr Heyer, das sind eben zwei Bewegungen gewesen, die da beschrieben werden, das Dehnen und das Verbergen. Wie verknüpft denn der Autor die Medea-Texte miteinander und nimmt man noch Übergänge wahr oder verwischt sich doch auch vieles?
Ja, das mit dieser Ziehharmonika ist in der Tat ein sehr virtuoses Bild. Die Ziehharmonika vereint ja sozusagen verschiedene Töne, die aber quasi in dieser instrumentellen Einheit vorhanden sind. Und man kann sich das so vorstellen, man könnte auch das Bild eines Zopfes nehmen, in dem verschiedene Fäden miteinander verschlungen sind und die führen quasi alle auf diesen Urmythos der Medea zurück. Und die werden dann im Laufe des Stückes immer wieder in unsere Gegenwart gezogen, über verschiedene historische Stationen eben hinweg. Und auch die Medea-Figur an sich wird mehrfach, kann man schon sagen, verwandelt, sie mutiert.
Was bedeutet denn die Zahl 38?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann natürlich das auf Atatürk eine Anspielung sehen. Man kann aber auch sagen, es ist eine ganz konkrete Anspielung auf ein historisches Ereignis. 1937, 38 war die Niederschlagung, also zweifache Niederschlagung eines Aufstandes bei Dersim. Das ist in Anatolien, wo also vor allem die kurdische Minderheit einem brutalen Massaker ausgesetzt worden ist. Ne? Und es verweist natürlich dann auch nochmal auf den Nationalsozialismus 1938. Also diese Zahl soll tatsächlich wie so eine Projektion in unterschiedliche Zeiten schimmern. Und auch der Text versucht ja, das abzubilden mit drei Frauenfiguren, also eine Putschistin, eine Revolutionärin, eine Frau des siebten Staatspräsidenten. Und die sind quasi auch Medea-Figuren eben quasi im Genozid an den Armeniern, in der Unterdrückung der Kurden. Aber sie sind andere Medea-Figuren. Ja? Also sie sind nicht mehr die Rachegöttin wie in der Antike, diese Täterin, sondern sie sind Opfer eigentlich allesamt einer patriarchalen türkischen Gesellschaft.
Wie hat denn Doğan Akanlı sein Stück aufgebaut?
Ja, also diese Texte, diese Folien könnte man auch sagen, die überlagern sich so ein bisschen. Also die Geschichten gehen immer wieder ineinander über, sind gar nicht so klar getrennt auf der Bühne. Und deswegen ist auch die Bühne insgesamt sehr dunkel und schwarz, auch sehr verschachtelt. Man könnte fast sagen, so ein bisschen vielstimmig. In der Mitte ist so eine Art Interieurkubus, der immer mal wieder gedreht wird. Und an den Seiten, das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, das sind Spiegelwände, aber auch Schattenwände. Und diese Spiegelwände, die sind so eine Bewegung ja auch des Stückes, weil diese Geschichte oder Genese der Gewalt, das will ja eigentlich der Autor zeigen, die zieht sich durch die Menschheit und die spiegelt sich immer wieder in unterschiedlichen Epochen. Insofern passen da die Spiegel ganz gut. Und hinter diesen Schattenwänden sehen wir dann immer wieder auch verschiedene dieser Frauenfiguren, die da ja tanzen, sich bewegen. Auch da haben wir so eine Figur der Doppelung. Sie werden also immer unterbelichtet von hinten, sodass also ihre eigentliche Kontur nochmal als ein Schatten auftaucht. Also alles wird immer wieder projiziert in Projektionen und gespiegelt und überlagert sich gewissermaßen. Da ist diese Bühne schon sehr gut dafür gewählt und aufgebaut.
Nuran David Kalis hat Regie geführt. Wie bringt er die Antike mit der Gegenwart des 20. Jahrhunderts zusammen? Was für Bilder sucht er?
Ich fand sehr eindrücklich eigentlich, wie die männlichen Figuren dargestellt worden sind. Die Frauen sind etwas bunter, würde ich sagen. Und diese männlichen Figuren, die oft chorisch erscheinen, die sind ganz schwarz gekleidet mit Stiefeln. Die sind vermummt und sie haben alle so einen Militärhelm auf. Hat auch so die Assoziation zu SS-Helmen. Und ich fand das von den Kostümen her sehr brillant, weil die Macht hat ja immer etwas Monochromes. Die Macht ist immer die Monotonie, die Einheit. Und da gibt es keine Individualität bei diesen Männern. Und ich habe mich da sehr eigentlich, und das macht zumindest der Text, das Schauspiel nicht so sehr, aber ich habe mich da sehr auch an Bilder aus dem Nationalsozialismus, auch aus der deutschen Diktatur erinnert gefühlt. Und gerade dieser Entzug der Individualität, dieses Maskenartige, das macht das Stück nicht nur aktuell, sondern es macht es wirklich zeitlos in dem Moment.
Also ein voller Erfolg, den das Theater Bonn da landet. Auf der Basis von Christa Wolffs Medea-Romanen und Texten von Euripides und Seneca erzählt der 2021 verstorbene Autor Dogan Akanli die Geschichte dreier Frauen in der Türkei von 1938. Björn Heyer hat die Uraufführung besucht. Ich danke Ihnen für die Kritik.
Ja, ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Viktoria Eglau.
Die Berliner Schauspielerin Jutta Wachowiak erhält den Preis der DEFA-Stiftung für ihr Lebenswerk. Die 81-Jährige zähle zu den großen Charakterdarstellerinnen der DEFA-Filmgeschichte, erklärte die Stiftung in Berlin. Wachowiak habe herausragenden Frauenfiguren ein einprägsames Gesicht auf der Kinoleinwand gegeben. Die Schauspielerin wirkte in mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in Die Rote Kapelle von 1970 oder als Hauptdarstellerin in dem Film Bilder eines Lebens über Käthe Kollwitz. Der Preis der DEFA-Stiftung ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Pianist Igor Levit wird mit der Urania-Medaille ausgezeichnet. Damit soll er für sein öffentliches Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus und für eine offene Gesellschaft geehrt werden. Für die Verleihung am 25. November in der Urania Berlin ist eine Laudatio von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt. Erstmals wird auch ein Urania Courage-Preis verliehen. Er geht an die Filmemacherin Theresa Breuer für ihr Engagement bei der Kabul-Luftbrücke. Der neue Film von Ulrich Seidel, Sparta, wird nach Vorwürfen gegen den österreichischen Regisseur nicht wie geplant beim Toronto Film Festival uraufgeführt. Der Streifen sei zurückgezogen worden, heißt es auf der Website der kanadischen Festspiele ohne Begründung. Seidels Produktionsfirma teilte der Nachrichtenagentur dpa mit, dass die Entscheidung vom Festival und nicht vom Regisseur getroffen worden sei, Peter Mücke.
Der Spiegel hatte zuvor berichtet, beim Dreh von Sparta vor einigen Jahren in Rumänien seien Kinder ohne ausreichende Vorbereitung und Betreuung mit Szenen rund um Alkoholismus, Gewalt und Nacktheit konfrontiert worden. Regisseur Seidel hatte die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. Er habe größten Respekt vor allen Darstellern. Niemals würde ich Entscheidungen treffen, die ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden in irgendeiner Art und Weise gefährden, schrieb er auf seiner Webseite. Beim Dreh sei nie die Grenze des ethisch und moralisch Gebotenen überschritten und die Kinder von pädagogisch geschultem Personal betreut worden.
Die umstrittene Direktorin des NDR-Landesfunkhauses in Hamburg, Sabine Rosbach, zieht sich zurück. Sie werde in den kommenden Wochen ihre Arbeit ruhen lassen, bis die Prüfergebnisse zu den Vorwürfen vorlegen, teilte der NDR mit. Intendant Joachim Knuth sagte, in den kommenden Monaten werde Rosbach den Weg für einen Neuanfang freimachen. Nach Recherchen der Nachrichtenplattform Business Insider soll Rosbach ihrer älteren Tochter als Inhaberin einer PR-Agentur jahrelang ermöglicht haben, ihre Kunden in NDR-Programmen zu platzieren. Die jüngere Tochter habe eine Festanstellung im Sender bekommen. Rosbach bestreitet die Vorwürfe. Der ehemalige Unterhaltungschef des MDR, Udo Voth, gab heute vor dem Leipziger Landgericht zu, mit großen Geldsummen jongliert und Menschen getäuscht zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte den 71-Jährigen wegen Betrugs, Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung angeklagt.
Licht und Schatten wirkungsvoll zu inszenieren und Darsteller präzise, abgezirkelt wirkende Bewegungen auf der Bühne ausführen zu lassen. Darin hat es der international tourende Theater- und Opernregisseur Robert Wilson zur Meisterschaft gebracht. Nach vielen Jahren kehrt er jetzt mit einer neuen Produktion an das Hamburger Thalia Theater zurück und er hat dafür zwei Partner der frühen Jahre mit ins Boot geholt. Die Kritikerin Katrin Ullmann hat sich die Uraufführung von Age 100 Seconds to Midnight angeschaut. Frau Ullmann, auf was bezieht sich der Titel des Stücks?
Ja, der Titel, also das Age im Titel, referiert tatsächlich auf den britischen Astrophysiker Stephen Hawking, der ja unter anderem zu der Entstehung der Welt geforscht hat, also zur Big Bang-Theorie. Und die 100 Seconds to Midnight beziehen sich auf die Uhrzeit der Doomsday Clock, der sogenannten Weltuntergangsuhr, die eben seit 3 Jahren unverändert auf 100 Sekunden vor Mitternacht steht, also kurz vorm Weltuntergang.
H.W. Hawking, wird Robert Wilson die Lebensgeschichte von Stephen Hawking nacherzählen oder um was dreht sich die Aufführung?
Ja, tatsächlich ist es kein Biopic über das Leben von Stephen Hawking, sondern ja ein sehr assertives, letztlich auch recht zusammenhangsloses und wirres Kreisen um dessen Gedankenwelt und damit aber auch um die Fragen des Lebens, also eigentlich um die Gauguin'schen Fragen, woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir? Und zwischendurch wird dann noch die Vielfalt der Natur gefeiert, aber auch deren Zerbrechlichkeit. Dann wird der Mensch und sein Größenwahn angeprangert und die unaufhaltsame Zerstörung der Erde. Ja, und dann geht es natürlich auch immer wieder um den Disput zwischen Religion und Wissenschaft. Also wer hat eigentlich die Welt erschaffen? Ist alles bloß Zufall? Oder war es doch Physik? Gibt es einen Gott und damit eine Ursache? Und diese grundsätzlichen Fragen und zum großen Teil aber recht schlichten, würde ich mal sagen, pseudopoetischen Texte werden dann von den SpielerInnen abwechselnd auf Englisch und Deutsch gesprochen und dann werden sie so oft wiederholt, bis auch wirklich jeder sie verstanden hat. Und das Ganze wird abwechselnd mit feierlichem Ernst oder mit sehr kindlicher Naivität vorgetragen. Ich habe da jetzt einen Ausschnitt von aus dem Stück mitgebracht, da hört man Jens Harzer.
Heute, am kältesten Tag im Universum, ein paar Grad über dem absoluten Nullpunkt, da brachen sich zwei Protonenstrahlen am CERN in Genf. Sie näherten sich in winzigem Maßstab dem, was bei der ersten Spaltung Sekunden vor dem Big Bang geschah.
Is there a God?
Ich bin weiße Energie, inmitten der Nacht, die ich bin. Ich bin ein Loch im Gewebe des Daseins.
Is there a God?
Is there a God? Im Hintergrund hört man noch die Frage, gibt es einen Gott? Das klingt auch nach Robert Wilson. Eine Frage, die Ethel Adnan, von der ja auch Texte wohl zitiert werden sollten heute Abend, nicht unbedingt verfolgte. Sie war da sehr viel jenseitiger, selbst wenn sie sich für den Kosmos und für das Universum und das Leben im Wechsel der Gezeiten sehr interessiert hat.
Ja, ich habe leider keine Partitur vorab bekommen. Ich kann nicht wirklich ausdifferenzieren, welche Texte jetzt von wem sind oder ob sie wirklich nur, was heißt nur, eine Inspirationsquelle war. Als Textpartitur, als Credit ist ja Joachim Lux, der Intendant des Thalia-Theaters, hat das angegeben, der auch die Dramaturgie gemacht hat, als Dramaturg die Produktion begleitet hat. Deswegen ist das schwer einschätzbar und die Texte sind auch wirklich sehr wirr. Sie streifen von Kalendersprüchen bis zu philosophisch-aufklärischen Ton, das changiert zwischen Märchen und Belehrungen. Im Grunde ist es die Bilanz, ist wirklich die, könnte man diese Fragen und Antworten zur Entstehung der Welt, könnte man tatsächlich in Geolino besser und klarer nachlesen. Das ist wirklich sehr hoch gegriffen und sehr wenig erzählt.
Robert Wilson, die Choreografin Lucinda Childs und Philip Glass sind alte Bekannte für Age 100 Seconds to Midnight. Versammelt er sie hier im Thalia Theater? Kommt es denn dem Abend zugute, dass die drei sich kennen oder ist auch das vielleicht eher ein Nachteil, weil sie zu eingespielt sind?
Schwierig zu beurteilen. Im Grunde sind sie natürlich sehr, sehr eingespielt. Und natürlich sieht man das Erwartbare. Man sieht die bekannten Schattenrisse, die Silhouetten, grimassierende, stark geschminkte Gesichter, gespreizte Gesten, sehr exakte Abläufe und strenge Choreografien. Das ist alles sehr minutiös inszeniert. Und die drängende Musik von Philip Glass, klar, die bringt natürlich irgendwie so einen guten Drive da rein. Aber zwischendurch, gerade mit den Tänzerinnen, den Choreografien, hatte ich so meine Probleme, weil die fand ich ein bisschen unmotiviert, wann die und warum die überall über die Bühne schwören. Also sind drei Tänzerinnen sozusagen mit auf der Bühne, aber die tauchen mal auf und dann sind sie wieder weg und mal tragen sie ein paar Zweige mit hinein. Das wird so ein bisschen sinnfrei.
Im Juni 2022 hat Robert Wilson am Düsseldorfer Schauspielhaus für seine Inszenierung Dorian viel Beifall bekommen. Schauen wir, ob sich morgen oder übermorgen noch mehr Kritiker und Kritikerinnen so enttäuscht zeigen wie Sie, Katrin Ullmann. Am Hamburger Thalia Theater ist heute Wilsons Stück Age 100 Seconds to Midnight uraufgeführt worden. Ich danke Ihnen für den Premierenbericht.
Gerne.
Als Jean-Michel Basquiat 1988 in New York starb, gerade mal 27 Jahre alt, war er längst ein Star. Aber wer hätte gedacht, dass eines seiner Bilder bei der diesjährigen Herbstauktion von Christie's den Höchstpreis erzielen würde? $40 Millionen wurden für Guild of Gold Teeth gezahlt. Basquiats neo-expressionistische Kunst ist gefragt, aber sein schneller Strich, das Graffiti-artige seines Stils, regt offenbar auch Betrüger an. Ende Juni hatte das FBI im Kunstmuseum Orlando in Florida 25 ausgestellte Basquiat-Werke wegen eines Fälschungsverdachtes beschlagnahmt. In der Albertina in Wien wird man vor der Eröffnung der ersten umfassenden Retrospektive des Werks von Jean-Michel Basquiat in Österreich sicherlich alle Objekte geprüft haben. Kuratiert hat die Schau Dieter Buchert. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Basquiat hatte einen haitianischen Vater und eine Mutter aus Puerto Rico. Er war schwarz. Seine Kunst thematisiert Rassismus und Diskriminierung. Wie kam es, Herr Buchert, dass er die größten Verehrer unter weißen Galeristen, Sammlern und Künstlern hatte?
Naja, die Kunstszene war damals zu 99 weiß. Und insofern, weil wir von einer westzentristischen Kunstszene sprechen und Kunstgeschichte auch, hat sich dies aus dem ergeben.
Basquiats Karriere war rasant. 1982 wurde er zu Documenta eingeladen. Mit 21 war er damals der jüngste Teilnehmer. Wie kann man sich diesen Aufstieg erklären?
Es ist die Qualität und die Besonderheit der Kunst von Jean-Michel Basquiat. Und er fing 1978 mit poetisch-konzeptuellem Graffitis an. Und das war schon der erste Punkt, wo die Kunstszene auf ihn aufmerksam geworden ist. Und es war sehr mysteriös, wer ist dieser Samo Copyright? Und in der Folge ging es wirklich sehr schnell. Und der Grund ist diese Einmaligkeit der Kombination von Zeichen, Symbolen, Schrift, diese Verbindung von Malerei, Zeichnung, die einzigartig ist und natürlich auch auf den Zeitgeist getroffen hat, weil nach Minimal Art und Konzeptkunst das Kunstpublikum und die Kunstszene hungrig nach Malerei wieder war.
Er kam aus Brooklyn, ist immer als Minderjähriger noch von zu Hause abgehauen. In was für einem Umfeld hat er gelebt und gearbeitet?
Also er kommt aus einem Middle-Class-Haus. Sein Vater war ein Manager, gut situiert. Das heißt auch, also den Kindern wurde eine gute Ausbildung auch ermöglicht. Er blieb nicht sehr lange jeweils in den Schulen, in denen er war, weil er hat schon als Schüler immer zeichnen wollen. Und in der Folge dann ist er nach Manhattan übersiedelt, hat zuerst mit seinen meist bei Freunden und Freundinnen übernachtet, bis er dann mit den fixen Freundinnen zusammen gewohnt hat.
Er war mit Andy Warhol gut bekannt. Warhol hat mit ihm zusammen gemalt und ich denke auch von Basquiat profitiert, weil er sich ins Gespräch gebracht hat mit jemandem, der gerade angesagt war und unglaublich viel Energie hatte. Wie unabhängig konnte Jean-Michel Basquiat sich zum Beispiel von Leuten wie Andy Warhol halten?
Sehr. Also er war unglaublich freiheitsliebend und er wurde ihm überhaupt erst formell vorgestellt von Bruno Bischofberger im Herbst 1982 und die haben sich erst im Jahr 1983 befreundet, dann 84, 85 haben sie sogar etwa mehr wie 150 Kollaborationen zusammengearbeitet. Aber in dem Sinne war Basquiat damals schon bekannt, außerordentlich bekannt und schon zum Star der Kunstszene avanciert. Natürlich hat das Netzwerk Warhol in Mitte der 80er Jahre noch weiter Basquiat unterstützt, seine Position zu festigen.
Was, Herr Buchert, würden Sie sagen, ist das Typische für Basquiats Bildsprache? Welche Elemente kehren in seinen großen Zeichnungen und Bildern, den Collagen immer wieder?
Einerseits Symbole wie die Krone, wie Zeichen, Symbole aus dem öffentlichen Raum, also wie das Flatfix oder also für Fahrräder zum Reparieren. Oder er hat auch ein Logoteil aus einer zum Beispiel Limousinen-Service aus Brooklyn genommen. In den frühen Werken sieht man oft die Flugzeuge, die über Brooklyn geflogen sind. Man sieht auch Autounfälle der unmittelbaren Umgebung, aber das Repertoire hat Basquiat permanent erweitert. Und um 1983 herum hat er begonnen, sich intensiv mit dem Black Atlantic, mit Sklavenhandel, mit Sklaverei, Imperialismus und Kolonialismus auseinanderzusetzen. auf einem tiefgehenden Niveau, also historisch damit auseinandergesetzt, in der weiteren Folge dann auch mit aus Westafrika stammenden Religionen wie der Yoruba-Religion und dann der abgewandelten Form, also des Voodoos, als ein Thema, das er dann auch bildnerisch verarbeitet hat. Und zum Beispiel in den etwas späteren Werken kommt sehr stark gewisse Symboliken aus dem Dreifüß-Symbollexikon dazu. Stets hat er natürlich auf das Grey's Anatomy-Buch verwiesen, das seine Mutter ihm als Achtjähriger, als er von einem Auto angefahren worden war und seine Milz entfernt werden musste, seitdem bei sich getragen hatte und dort seine Auseinandersetzung mit der menschlichen Anatomie begonnen hat. Im Prinzip können Sie all diese Symbole zusammenführen und all das, was ihn umgeben hat. Und das war ja weitaus mehr wie diese Symbole. Das waren auch Filme von Hitchcock, die er sehr geschätzt hat, oder die Musik oder Musikcovers von Charlie Parker. Mal eine Cornflakes-Box, einmal ein Boxkampf. Also alles, was ihn im Prinzip als Quellenmaterial umgeben hat, auch eine Geschichte von Freunden, hat er zu seinen Wissensräumen zusammengebaut.
Zur Eröffnung in der Albertina sind seine zwei Schwestern gekommen. Wie blicken Sie eigentlich auf das Werk dieses berühmten Bruders oder was haben Sie dem Publikum vielleicht erzählt?
Also in erster Stelle ist es natürlich ihr Bruder und dadurch sehr persönlich. Die beiden Schwestern gemeinsam mit ihrer Familie haben jetzt in Chelsea selber eine Ausstellung zusammengestellt, wo sie die Werke, die nach dem Ableben Basquiats verblieben sind, zum Großteil zeigen und ihren persönlichen Blick auf ihren Bruder wiedergeben. Also da geben sie eigentlich die Antwort darauf. Und da finden sie beispielsweise eine Rekonstruktion des Wohnzimmers aus Brooklyn. Und also da sehen sie auch persönliche Dokumente, Fotos, Zeichnungen, alles Mögliche, zusammen mit tatsächlich entscheidenden Meisterwerken Basquiats.
Verstehe ich das richtig, dass man diese Werke dann permanent sehen kann in Chelsea?
Nicht permanent, aber fast permanent, so ein Jahr lang, also relativ lange. Und dann wird es wahrscheinlich in den USA an ein paar andere Orte weitergehen. Und in ein paar Jahren wird irgendwann mal wohl auch Europa
eine Station sein.
Genau.
Dieter Buchhardt hat die erste Werkschau des Malers Jean-Michel Basquiat kuratiert. Die erste Schau in Österreich. Die Bilder bleiben bis Anfang Januar in der Albertina. Besten Dank und guten Abend.
Dankeschön.
Und nun geht's weiter mit Tobias Wenzel, der in die Feuilletons vom Samstag schaut.
Die Königin ist tot, es lebe der Kaiser, schreibt Stefan Fischer in der Süddeutschen Zeitung über die Hamburger Gala zur Verleihung des Deutschen Radiopreises. Die begann kurz nachdem der Tod der Queen bekannt wurde. Den Abend habe der Schlagersänger Roland Kaiser retten müssen. Und der Kaiser erweist sich würdig. Er ist die richtige Persönlichkeit, um die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen zu verbürgen, lobt Fischer. Queen, überall die Queen in den Feuilletons vom Samstag. Die Queen war Pastellkostüm gewordener Staat, gekrönte Geschichte, das Gesicht auf den Briefmarken, das Symbol einer Idee, von Massen bewundert, aber wirklich und absolut keine von uns, schreibt ebenfalls in der Süddeutschen Nele Polacek. Prinz Charles sei uns da mit seinen unfreiwillig öffentlich gewordenen sexuellen Fantasien viel näher gewesen. An ihrem 21. Geburtstag gelobte die damals noch zukünftige Queen in ihrer ersten Radioansprache, dass sie ihr ganzes Leben dem Dienste am Königreich widmen werde, schreibt Polacek. Prinz Charles gelobte, dass er in Camilla Parker Bowles Höschen leben wolle. Hat die Monarchie noch eine andere Aufgabe als die fast tatenlose Bereitschaft, alles zu überstehen? Fragt Jürgen Kaube durchaus ketzerisch in der Frankfurter Allgemeinen und stellt die Monarchie selbst in Frage. Jemand ist das Oberhaupt eines Staates allein aufgrund der Tatsache, dass auch ein Elternteil Staatsoberhaupt war. Die Leistungen bestehen vor allem in Anwesenheit, bei Schiffstaufen, der Einweihung zweiter Bauabschnitte von Krankenhäusern und ab und zu im Parlament, um die Regierungserklärung vorzulesen. Elisabeth II. Hat das alles vorbildlich gemacht, schreibt Kaube. Doch rechtfertigt das die Existenz der Monarchie und des ganzen Zinnobers, der um sie gemacht wird? Es klingt wie eine Antwort auf Jürgen Kaube, wenn Kurt Kister in der SZ über die einende Funktion der britischen Monarchie schreibt. Großbritannien war immer eine andere Art von Nationalstaat, weil es eigentlich ein Nationenstaat aus England, Wales, Schottland und einem Teil Irlands ist. Auch das hat dem britischen Königshaus eine andere Bedeutung gegeben als den Häusern in Dänemark, Schweden oder, trotz Katalanen und Basken, auch in Spanien. In Großbritannien sind die Bruchstellen zwischen den Landesteilen deutlicher und tiefer, genauso wie die Risse in den Gesellschaften. Diese Lücke wird in Zukunft keine Königin, geschweige denn König Charles III. Füllen können, schreibt Gerrit Bartels im Tagesspiegel und meint, eine Popkultur ohne die Queen. Die Beatles würdigten sie in ihrem Kurzsong Her Majesty. Her Majesty is a pretty nice girl, singt McCartney, but she doesn't have a lot to say, erinnert uns Bartels an den Liedtext. Das zeugt von ironischem Respekt, und politisch zu sagen, hatte die Queen ja wirklich wenig, mündet in aller Kürze aber doch in einer ordentlichen Liebeserklärung. I wanna tell her that I love her a lot. Weniger freundlich der Anti-Queen-Song der Sex Pistols. God save the Queen, the fascist regime. Den gesamten Liedtext können Sie übrigens in der Taz nachlesen. Dort ist auch die Rezension eines Buchs von Jürgen Habermas abgedruckt. Dass nun ein Zitat dieses nicht gerade fürs Scherzen bekannten Philosophen das Komischste ist, was die Feuilletons vom Samstag zu bieten haben, ist wohl ein Beleg dafür, in was für humorlosen Zeiten wir leben. Stefan Reinicke zitiert in der Taz folgende Stelle aus dem Habermas-Text. Wie der Buchdruck alle zu potenziellen Lesern gemacht hatte, so macht die Digitalisierung heute alle zu potenziellen Autoren. Aber wie lange hat es gedauert, bis alle lesen gelernt hatten?
Tobias Wenzel hat diesen bonmothaften Gedanken in der Presse vom Samstag gefunden.